Also ich habe lange über Zeit überlegt, wie könnte ich den Vortrag überschreiben. Man möchte ja auch ein bisschen Neugierde wecken, wenn man ein Thema wählt. Die Schuhe des Evangeliums, das klingt nicht so berauschend. Schuhprobleme fand ich schon ein bisschen besser. Ich könnte auch sagen, biblisches Auftreten, buchstäblich gemeint, oder auch Knigge für Evangelikale. Nehmt, was ihr wollt. Ich lese vor aus Epheser 6, die bekannten Verse von der Waffenrüstung Gottes. Und da möchte ich nur die Schuhe herausnehmen. Aber wir lesen den Zusammenhang ab Vers 10. Epheser 6, ab Vers 10. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit an dem bösen Tag zu widerstehen und, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermöget. Steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt's. Und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft oder Bereitwilligkeit des Evangeliums des Friedens, indem ihr über all das ergriffen habt, den Schild des Glaubens, mit welchem ihr auszulöschen vermöget alle feurigen Pfeile des Bösen. Nehmt auch den Helm des Heils und Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Einmal die Stelle und dann die Stelle, die wir heute schon einmal gelesen haben oder gehört haben, im letzten Vortrag oder vorletzten Vortrag aus Römer Kapitel 10. Auch sehr bekannte Verse. Ich lese ab Vers 13, Römer 10, ab Vers 13. Jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie werden sie nun den anrufen, an welchen sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Und dann kommt ein Zitat aus dem Buch Jesaja. Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, welches Evangelium des Friedens verkündigen, welches Evangelium des Guten verkündigen. Ja, einige Gedanken zu dieser Waffenrüstung Gottes. Da wird in der Beschreibung Bezug genommen auf römische Legionäre. Und das war bekannt damals zur Zeit des Paulus. Und er benutzt jetzt, um die Waffenrüstung der Christen zu beschreiben, diese Bilder, die allgemein bekannt waren, die Legionäre, kannte man, wie sie auftraten, wie sie aussahen. Es geht in diesem Kampf, dem Teufel zu widerstehen. Und ich glaube, dass man sagen kann, dass wir in einer ständigen Kampfsituation stehen. Und hier ist ja auch die Rede von einem bösen Tag, in dem wir besonders angefochten sind, wo der Teufel alles versucht, uns nun zu Fall zu bringen. Und das ist einmal natürlich die Zeit nach dem Sündenfall, könnte man sagen. Seitdem ist es böse in dieser Welt, ist es dunkel geworden. Aber zweitens kann man das auch anwenden auf ganz bestimmte Situationen in unserem Leben, wo der Teufel eine Wundestelle oder eine nicht gedeckte Stelle in unserem Leben entdeckt, und darauf zielt, ein böser Tag. Interessant ist, ich will jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, dass einige Rüstungsteile immer angezogen sein sollen. Das ist also interessant. Unsere Lenden sollten umgürtet sein mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und dann die an den Füßen beschut mit der Bereitschaft oder Bereitwilligkeit des Evangeliums des Friedens. Also diese Dinge sollte der Legionär, der Kämpfer, und das ist ein Bild für uns, immer angezogen haben. Egal, wo wir sind, einfach im Bewusstsein, der Teufel ist auf der Lauer. Damit wir an dem bösen Tag widerstehen und feststehen können. andere Gegenstände der Rüstung müssen ergriffen werden. Die haben wir nicht immer an. Zum Beispiel den Helm des Heils, Schild des Glaubens, auch das Schwert des Geistes. So geht es also hier einmal um den Glaubenskampf unter dem Aspekt, dass wir widerstehen müssen. Es geht um Verteidigung, aber zweitens geht es auch um Angriff. Aber auf jeden Fall, wir sollten in ständiger Bereitschaft stehen oder Bereitwilligkeit stehen, um, wie Luther übersetzt, gestiefelt zu sein. Deswegen auch die Schuhe hier. Wir brauchen also Schuhe, Kampfstiefel, die habe ich leider nicht mitgebracht. Vielleicht haben einige von euch welche noch im Auto, die eine gewisse Standfestigkeit bieten und eben keine Stöckelschuhe wie diesen hier, gestelzt etwas größer scheinen wollen, als man wirklich ist, um dann irgendwie so durch die Gegend tippeln zu können und ein bisschen Krach zu machen, auf sich aufmerksam zu machen. Das ist also nicht die richtige Ausrüstung, auch nicht irgendwelche Jesus-Latschen, wie man die nennt, um ganz lässig und cool den Leuten zu erzählen, was es für eine tolle Sache ist, eine coole Sache ist, Jesus nachzufolgen und dergleichen mehr. Aber auch keine Puschen, so sagen wir, oder Pantoffeln, wo man dann so daher schlendert und apathisch, müde daher schlurft, sondern eben, wir sollen beschuht sein mit einer ganz bestimmten, mit ganz bestimmten Schuhe. Und ich glaube, dass diese verschiedenen Schuhe auch so ein bisschen unsere Charaktertypen hier widerspiegeln in diesem Saal. Jetzt könnte man noch ein paar Lackschuhe dazustellen, dass man möglichst sehr würdig und anständig auftritt. Die habe ich auch nicht mitgebracht, die waren auch nicht in Reichweite bei uns. Aber eben manche sind da, die meinen, man müsste sehr gestelzt sprechen und seinen Intellekt sprühen lassen. Andere meinen, man müsste besonders cool, möglichst mit so einer Baseballkappe am Kopf, jungen Menschen das Evangelium irgendwie zu verklickern. Andere sind ziemlich müde und latschen darum in alten Phrasen. Also das soll es nicht sein, sondern wir sollen beschuht sein mit diesen Schuhen der Legionäre, mit der Bereitschaft, Bereitwilligkeit des Evangeliums sollten wir gestiefelt sein. Also damals gab es diese Schuhe der Legionäre, die nannte man Kalliga. Und davon will ich euch mal eben ein Bild zeigen. Ach, da sind sie ja schon. Wunderbar. Und das ist also ganz interessant. Das war eine ganz robuste Sandale aus 3 Lagen Rindsleder. Und da unten drunter waren irgendwie eingebaut zwischen 80 und 100 solche Spikes oder Eisennägel, halbrund. Die waren gar nicht so furchtbar schwer, wie man sich das vielleicht denken könnte, nur etwa 1 Kilo. Gut gelüftet, so auch, dass man keine Blasen bekam. Und das war für den Marsch ideal, denn die mussten ja damals teilweise 30, 40 Kilometer pro Tag überstehen mit diesen Schuhen. Und sie waren eben sehr gut geeignet für den Nahkampf, um Widerstand zu leisten. Man hatte also eine gewisse Standfestigkeit mit diesen Schuhen. Also normalerweise stellt man sich so Kampfstiefel anders vor, so wie bei den Neonazis oder so, sondern das waren also die Stiefel, die Schuhe der Legionäre. Nur nebenbei bemerkt, der römische Kaiser Gaius Caesar Augustus Germanicus, der bekam einen Spitznamen, Caligula, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört oder einen Film von gesehen. Das heißt übersetzt Stiefelchen oder Sandälchen oder Sandalchen. Warum? Weil er als Kind seinen Vater oft begleitete, wenn er bei den Soldaten war und dann sehr gerne in diesen Kampfstiefeln seines Vaters rumspazierte. Das ist auch ganz interessant, mal nebenbei zu hören. Also es geht also zunächst einmal um Stehvermögen, um Widerstand. Der Teufel greift uns an und wir haben eine Position zu behaupten oder zu verteidigen. Und das bedeutet, dass wir die Gewissheit haben müssen, dass Gott nicht mehr mein Feind ist oder mein Richter ist, sondern durch den Glauben an den Herrn Jesus mein Vater ist. Dass man dann auch das Evangelium des Friedens verkündigen kann, dass man in seinem Herzen auch erlebt hat, dass man Friede mit Gott hat. Es geht hier um das Evangelium des Friedens, sowohl in Römer 10 wie auch hier in Epheser 6. Und das kann man nur predigen, wenn man selbst Heilsgewissheit hat. Wer Zweifel hat oder unsicher ist, ob er wirklich gerettet ist, ob er Vergebung der Sünden hat, dass er weiß, dass er in den Himmel kommt, wer das nicht weiß, der hat keinen Halt, der knickt ein, der kann nicht widerstehen, der wird ausrutschen. Und deswegen ist das wichtig, dass wir alle, die wir hier sind, diese Gewissheit haben, jawohl, wir haben Frieden mit Gott. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Das muss eine Gewissheit sein, sonst wird man in diesem Kampf nicht bestehen können. Und deshalb sind diese Kampfstiefel dafür ein schönes Bild. Diese Spikes bedeuten, ich kann Widerstand leisten, gerade wenn der Teufel versucht, mich zu Fall zu bringen durch Anfechtungen. Aber man kann auch noch etwas anderes dazu sagen. Das Evangelium des Friedens beinhaltet auch Philipper 2, Vers 4. Diesen Vers möchte ich auch vorlesen. Entschuldigung, 4, Vers 7. Philipper 4, Vers 7. Vorher wird gesagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und dann kommt's. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das ist ein anderer Aspekt des Friedens, dass ich nicht nur Gewissheit habe, Heilsgewissheit habe, sondern dass ich in diesem Frieden Gottes wirklich im Kampf ruhen kann, still sein kann, egal was kommt, egal wie es um mich stürmt und braust und blitzt und donnert, dass ich da gelassen sein kann und Frieden haben kann. Und ich nehme an, dass viele hier sind, die diesen Frieden auch erfahren und erlebt haben, gerade wenn Widerstand kommt. Ich denke an Familie Block, die das sicherlich auch gemerkt hat, in den vergangenen Wochen hinter ihnen liegen, dass man in den Anfechtungen und Angriffen Frieden haben kann. Ein schönes Bild oder Beispiel finde ich bei den englischen Reformatoren. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in der Reformation in England sehr, sehr viele Märtyrer waren. Die Reformatoren sind fast alle verbrannt oder gehängt worden. Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Reformatoren ja doch eine relative Freiheit hatten. Aber in England war das anders, besonders unter der blutigen Mary, die sich zum Ziel gesetzt hat, mindestens jede Woche einen von den Protestanten, von den Reformatoren hinzurichten. Unter ihnen war auch John Hooper, einer der bekannten Reformatoren, der sich nicht weich kochen ließ, sondern das Evangelium weiter predigte, auch wenn er bedroht wurde, noch und noch. Aber irgendwann kam dann der Tag, wo er dann verurteilt wurde. Er sollte verbrannt werden. Und es ist ganz bewegend, wie dieser Mann in seinen letzten Stunden des Lebens im Frieden Gottes ruhte. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, was das bedeutet, Frieden mit Gott zu haben. Nicht nur die Gewissheit der Vergebung der Sünden, sondern dass man dann auch bei dem Widerstand Frieden hat, Ruhe hat und ganz getrost allem entgegensehen kann. Ist eine lange Geschichte, ich zitiere nur ein paar Sätze. Dann bestieg er den Scheiterhaufen, also eine ganze Menge Menschen waren versammelt. Das war ja damals immer eine ganz besondere Attraktion, wenn jemand verbrannt wurde. Man hatte kein Fernsehen und sonst nichts. Und dann Kirmes gab es damals auch nicht. Und dann lief alles zusammen, um zu sehen, wenn einer wieder hingerichtet wurde oder verbrannt wurde. Dann bestieg er den Scheiterhaufen. Als er oben stand, wurden drei Eisen mitgebracht, mit denen er an den Scheiterhaufen gefesselt werden sollte. Eines für den Hals, eins um die Mitte, eins für die Beine. Aber er lehnte ab und sagte, ihr braucht euch diese Mühe nicht zu machen, denn ich bezweifle nicht, dass Gott mir genügend Kraft geben kann, die Schrecken des Feuers auch ohne Fesseln auszuhalten. Wenn ich auch den zerbrechlichen und schwachen Fleisch misstraue, so setze ich doch meine Zuversicht auf Gottes Kraft. Aber es ist mir recht, wenn ihr tut, was ihr für richtig haltet. So wurde der Ring, der um seine Mitte gelegt werden sollte, angebracht. Als sie aber auch die anderen Ringe an Hals und Beinen befestigen wollten, lehnte er es entschieden ab und sagte, ich bin wohl verwahrt, werde euch keinen Kummer machen. Kurz vor seiner Verbrennung. So vorbereitet blickte er auf die Leute, die ihn alle gut sehen konnten, weil er selber groß gewachsen noch auf einem hohen Stuhl stand. In allen Ecken war nichts zu sehen als weinende und trauernde Menschen. Er blickte dann auf zum Himmel und betete für sich selbst. Der dazu bestimmt war, das Feuer anzuzünden, trat zögernd vor ihn hin und bat ihn um Vergebung. Cooper fragte ihn, was er ihm vergeben solle, da er sich an nichts erinnere, was der Bittsteller ihm angetan hätte. »O Herr«, antwortete dieser, »man verlangt von mir, dass ich das Feuer entzünde.« »Damit«, sagte Cooper, »tust du mir kein Unrecht. Gott vergebe dir deine Sünden und nun tu deine Pflicht, ich bitte dich.« Dann wurden die Strohbündel aufgehäuft und er hielt zwei Bündel in seine Hände, drückte und küsste sie, steckte ihr eins unter seine beiden Arme, zeigte mit den Händen, wie der Rest gepackt werden sollte und wo noch etwas fehlte, damit er gut brennen kann und so weiter. Und wie das dann beschrieben, das möchte ich euch jetzt nicht vorlesen, wie das damals vor sich ging. Nur zum Schluss, so litt er eine Dreiviertelstunde oder etwas mehr in dem Feuer. Wie ein Lamm hielt er geduldig dem entsetzlichsten Stand, wand sich weder vorwärts noch rückwärts noch zur Seite. Nachdem seine Füße und Schenkel schon verbrannt waren, starb er ruhig wie ein Kind in seinem Bett. Und jetzt herrsche in der Freude des Himmels, die den Getreuen in Christus vor Grundlegung der Welt bereitet worden ist. Das hat ein Augenzeuge, George Fox, niedergeschrieben. Das ist ein schönes Bild dafür, weit weg von uns und von unserem Alltag, wie man in solchen Situationen im Frieden Gottes ruhen kann. Also der Friede Gottes und das Evangelium des Friedens kann man nur verkündigen, wenn man weiß, jawohl, ich bin gerettet. Und im Frieden Gottes ruhen kann man auch nur, wenn man in dieser Beziehung zu Gott lebt und auch stirbt. Aber es geht ja in unserem Thema vor allem darum, dass wir auch das Evangelium des Friedens verkündigen. Oder Luther übersetzt das Evangelium treiben, um die Bereitschaft zu einem Zeugnis. In Römer 10, wie gesagt, wird Jesaja 52 zitiert. Da geht es um die Füße derer, welche die frohe Botschaft bringen, transportieren, damit, Jesaja 52, Vers 10, alle Enden der Erde das Heil Gottes sehen. Darum geht es ja auch hier auf dieser Konferenz. Und hier geht es also nicht um diesen Widerstandskampf der Legionäre, sondern jetzt um den Angriff, um ein neues Territorium zu erobern und auch wieder nicht in Stöckelschuhen, auch nicht in Latschen und auch nicht in Puschen, schlurfend, lässig cool oder gestelzt, sondern mit ganzer Hingabe und mit allem Ernst. Ich habe in meiner Bibel immer einen kleinen Zettel liegen, den habe ich aus dem Buch kopiert. Das ist ein Gebet, überschrieben mit der Schrei einer bedrängten Seele. O Prediger, heiliger Mann, hör mein Herz weinen. Aufstehen möchte ich und meinen Protest hinausschreien. Wo ist deine Kraft und wo deine Botschaft? Wo ist das Evangelium der Gnade und Liebe? Ein Nichts sind deine Worte. Nichts, nichts. Wir kamen, um dir zuzuhören und sind betrogen worden. Diener Gottes, ich bin verbittert und einsam. Was kümmert mich dein perfekter Satzbau? Verflucht sei dein Humor, deine Gelassenheit. Cool. Deine Ausdrucksweise. Sieh doch, wie meine Seele in mir nach Leben schreit. Du hast geschworen, deinen Erlöser zu verkündigen. Gib mir jetzt die rettenden Worte. Das habe ich in meine Bibel gelegt, um mich immer wieder daran zu erinnern, dass der Herr mich bewahrt vor gestelzten Predigten, vor langweiligen, müden Predigten und auch vor coolen Predigten, Botschaften. Und daran erinnert mich hier dieses Gebet, der Schrei einer bedrängten Seele. Gebe Gott, dass wir in dieser Haltung wirklich auch das Evangelium weitertragen. Wir stehen im Kampf. Es geht um die Füße in den beiden Texten, Epheser 6 und auch in Jesaja 52, Römer 10, aber auch um den Mund. Es muss gepredigt werden. Aber betont werden interessanterweise in beiden Bibelstellen die Füße derer, die das Evangelium weitertragen. Und das finde ich eben auch sehr interessant. Dazu passt eine Bibelstelle aus dem Philipperbrief, die uns allen wahrscheinlich auch ganz gut bekannt ist, aus Philipper Kapitel 1, Vers 27. Da werden die Philipper ermutigt oder auch ermahnt, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit es, sage ich, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, der mir mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums. Also da werden wir aufgefordert, zu wandeln, würdig des Evangeliums. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn wir über Evangelisation nachdenken, dass wir uns also so verhalten, so auftreten, würdig des Evangeliums. So übersetzt Luther und auch Elberfelder, wandelt oder verhaltet euch so, oder Schlachter übersetzt, führt euer Leben würdig. Es geht also um unseren Auftritt. Und ich lasse die Schuhe hier vor uns stehen, um uns immer wieder daran zu erinnern, was repräsentieren wir mit unserem Auftreten. Die Füße und auch die Schuhe in der Bibel reden immer von unserem Auftreten, von unserem Wandel, von unserem Erscheinungsbild, um Spuren hinterzulassen. Unser Benehmen im täglichen öffentlichen Leben, wo wir von Widersachen umgeben sind, Epheser Kapitel 6. Und so geht es also hier um einen glaubwürdigen Auftritt unter unseren Mitmenschen. Und an dieser Stelle möchte ich mal einen kleinen Exkurs einlegen. Ich glaube, das ist auch gut, wenn wir uns an manche Entwicklungen erinnern in unserer Zeit. Das Problem der sogenannten Emerging Church Bewegung. Da werdet ihr in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel von hören, denn diese Bewegung ist schwer auf dem Vormarsch. Das ist wahrscheinlich für die bibeltreuen Christen im Moment und auch in den nächsten Jahren die größte Auseinandersetzung, die wir zu führen haben. Gerade wenn es um das biblische Evangelium geht, das ist nämlich hier in Gefahr. Einer der Gefahren dieser neuen Bewegung ist, dass dort Halbwahrheiten gepredigt werden. Man spricht nicht mehr davon, dass wir missionarisch sein sollen, sondern dass wir missional sein sollen. Das müsst ihr euch mal merken. In Zukunft wird nicht mehr von missionarisch oder evangelistisch gesprochen, sondern von missional. Man redet auch nicht mehr von reformatorischer Predigt oder von einem reformatorischen Evangelium, sondern man redet von Transformation oder transformatorisch statt reformatorisch zurück zur Bibel, transformatorisch. Ein ganz bekannter Satz, der immer wieder gepredigt wird und gesagt wird oder damit argumentiert wird, das Wort muss Fleisch werden. Und deswegen, wir sollen inkarnatorisch leben und predigen. Ich nenne diese Begriffe, weil die in den Schriften, Büchern und Predigten und Vorträgen dieser Männer immer wieder vorkommen, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. Also missional, transformatorisch und inkarnatorisch. Immer wieder hört man einen ganz bekannten Satz, der ist schon 600, 700 Jahre alt. Predige das Evangelium, wenn nötig, mit Worten. Versteht, was damit gemeint ist? Predige mit deinem Leben und wenn sein muss, dann verliere auch ein paar Worte über das Evangelium, aber es kommt auf deinen Lebensstil an. Das Wort muss Fleisch werden. Das ist übrigens ein Satz von Franz von Assisi, dem heiligen Franz, und der wird heute zitiert von allen möglichen Evangelikalen, sehr gerne von Tobias Feix aus Marburg, ein Professor der Theologie, glaube ich, inzwischen, der ein Schüler ist von Johannes Reimer, auch ein Professor der Theologie. Manche kennen ihn aus russlanddeutschen Bruder, der in Wiedenest, in Marburg und auch in Eversbach in einem Seminar der Freien Gemeinden unterrichtet. Und das sind die beiden Männer in Deutschland, die am bekanntesten dafür sind, für diese neue Bewegung Emerging Church. Davon werden wir in Zukunft wahrscheinlich viel hören. Denn gerade eine junge Generation, die auch intellektuell irgendwie geschult und begabt ist, die wird angezogen von diesen Thesen, von diesem Programm. Nun, was meint man damit? Inkarnatorisch, transformatorisch, missional. Eine ganzheitliche Mission. Und das ist ja wirklich auch wichtig, dass mit Wort und Tat gepredigt wird, ein glaubwürdiges Leben gelebt werden muss, das müssen wir uns auch sagen lassen. Allerdings geschieht das hier in dieser Bewegung in umgekehrter Reihenfolge. Da kommt also nicht erst das Wort und dann die Tat, sondern erst die Tat und dahinter dann das Wort. Und hinter allem versteckt sich das soziale Evangelium aus den 50er oder 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also die Älteren unter euch, die werden sich erinnern, dass es damals schon eine riesige Auseinandersetzung unter den Evangelikalen war, das soziale Evangelium. Also richtig ist natürlich, unser Leben muss mit unserer Botschaft übereinstimmen. wandelt würdig des Evangeliums. Aber wir haben gelesen, Römer 10, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung, die kommt durch oder aus dem Wort Gottes. Natürlich gibt es auch Situationen, wo eine evangelistische Predigt nicht möglich ist. Ich denke an Nordkorea. Also ich habe mit diesen Dingen hier irgendwelche Probleme. In Nordkorea ist es schwer möglich zu evangelisieren. Das brauche ich euch nicht erläutern. Es gibt einige Bücher darüber, die Situation schildern. Allein die Tatsache, dass jemand eine Bibel hat, reicht ja aus, ihn zu verurteilen und unter Umständen auch zu erschießen. Fürchterliche Zustände. Die Christen dort können sich nur auf ganz geheimen Wegen treffen oder auch signalisieren, dass sie Christen sind, weil sie wirklich in Gefahr stehen, Tag und Nacht, um dann angezeigt und verurteilt zu werden. Auch in China, da ist es natürlich längst nicht so schlimm wie in Nordkorea, aber dort erleben wir im Moment, wie ich glaube, die weltgrößte Erweckung. Die Christen selbst wissen da nicht viel von in China, aber man nimmt an, dass es dort etwa 120 Millionen wiedergeborene Christen in den Untergrundkirchen gibt. Und das ist wirklich ganz enorm. Wie kommen da diese Massen zum Glauben? Nicht durch das gepredigte Wort Gottes zunächst einmal, sondern durch ein verändertes Leben. Man darf dort nicht in der Öffentlichkeit evangelisieren, man darf keine Straßenversammlungen abhalten, das wird hier und da gemacht, aber ist eigentlich verboten. Man darf sich nicht als Christen versammeln, es sei denn, man ist registriert und es ist offiziell erlaubt. Aber dort kommen vor allem junge Menschen, vor allem durch ein verändertes Leben der Christen zum Glauben oder zum Nachdenken. Es entstehen Fragen, warum bist du so? Und dann kann man das Wort Gottes weitersagen oder ein Zeugnis geben. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt in unserer Zeit, wirklich würdig des Evangeliums zu leben. Also der Lebensstil, der so von der Emerging Church Bewegung propagiert wird, ist tatsächlich wichtig. Aber dann muss aber auch das Wort Gottes gepredigt werden. Sonst machen wir uns schuldig. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus dem Wort Gottes. Ein Beispiel für glaubwürdiges Leben finden wir auch sehr häufig in der Geschichte der Heilsarmee. Theologisch werden wir sicherlich hier und da ein paar Probleme haben mit General Booth und seinen Leuten, aber was die vorgelebt haben, das ist einfach beschämend und großartig. Hier wird in dieser Biografie, die vergriffen ist, die könnt ihr auch gar nicht mehr kaufen, unter anderem ein junges Mädchen geschildert, eine Elisabeth, hübsch, braune Haare, blaue Augen, jung, schließt sich der Heilsarmee an, ist bereit, in Indien unter den Hindus unter fürchterlichen Umständen das Evangelium zu verbreiten und stellt fest mit allen anderen Geschwistern, dass es unwahrscheinlich schwer war, vor etwa 100 Jahren dort die Hindus zu erreichen. Sie lebten dort in freiwilliger Armut, um so nah wie möglich bei diesen Hindus zu sein, bei den Indern. Aber das Evangelium wurde nicht gehört, nicht angenommen. Ganz im Gegenteil, sie wurden auf alle Weise gequält oder vertrieben oder ihnen das Leben schwer gemacht. Sie wohnte in einer ganz einfachen Strohhütte und war ein bisschen verzweifelt darüber, dass die Menschen einfach das Evangelium nicht hören wollten. Aber dann wird hier eine Geschichte geschildert, die hat mich immer sehr beeindruckt. Eines Tages wird ein schreiender Mann auf einer Trage zu ihr gebracht, und zwar ein Inder, der mit seinen nackten Füßen irgendwo in einen furchtbar langen Dorn getreten ist. Die gibt es ja hier in Deutschland nicht, sondern im Dschungel, so richtig lange, spitze, harte Dornen. Und dieser Dorn, der guckte noch mit der Spitze aus dem Fuß raus, und dieser Mann, der schrie vor Schmerzen, muss ein furchtbarer Schmerz sein, und lachte auf der Trage, und die Inder, die wussten nicht, wohin mit diesem Mann, und brachten den dann zu der Hütte vor der Elisabeth, so hieß diese Schottin, die dort als Missionarin lebte und bisher keine Menschen erreichen konnte mit dem Evangelium. Ja, was machte sie? Sie guckte in ihre kleine Hütte, da war ein kleiner Medizinschrank, aber da war nichts drin als Vaseline und ein bisschen Rizinusöl, das braucht man ja für andere Krankheiten und nicht, wenn einer einen Dorn im Fuß hat. Zange war auch nicht drin, aber sie wollte ja dem Mann helfen. Was macht sie? Vor den Leuten, die nun alle da standen und mitteilt hat mit dem armen Kerl, der am Schreien war, beugt sie sich jetzt zu den Füßen dieses Mannes nieder Und wenn sie auch keine Zange hatte, so hatte sie schöne, gute, weiße Zähne und zog dann mit ihren Zähnen diesen Dorn aus dem Fuß raus und säuberte den Wunde mit ein bisschen Öl und verbannte ihn und so weiter. Und das hat einen solchen Eindruck gemacht, dass in den nächsten Tagen die Leute vom Dorf kamen und wollten jetzt hören, wieso diese Elisabeth so etwas machen kann. Denn für einen Hindu hat sie etwas Unmögliches getan. Sie hat den heiligsten Teil ihres Körpers, den Mund, benutzt, um den unheiligsten, unreinsten Teil des Körpers, die Füße, zu berühren. Und das kann doch nicht wahr sein. Was steckt dahinter? Und dann ist dieser Mann und seine Frau zum Glauben gekommen, und ein Teil des Dorfes auch. Die wollten jetzt das Evangelium hören, des Friedens. Also, Lebensstil, Bereitschaft, Christus ähnlich zu leben, würdiges Evangelium zu wandeln, eine ganz wichtige Sache, aber dann muss das Wort kommen. Ich denke an eine Begegnung vor ungefähr 6 Wochen. Eine junge Studentin war zum Glauben gekommen und ich fragte sie, wie ist das geschehen? Sie kam aus einem katholischen Elternhaus, wo die Eltern eigentlich überhaupt nicht glaubten, also keine Frömmigkeit, auch keine frommen Traditionen pflegten. Und dann sagte sie, dass sie von irgendwelchen Kollegen oder Bekannten oder Nachbarn eingeladen wurde zu einem evangelischen Jugendtreff einer Zweiggemeinde von uns. Und dort war eine der Leiterinnen, eine junge Frau oder ein junges Mädchen, die solch eine Freude ausstrahlte, dass sie neugierig wurde. Und sie sagte mir dann, alles, was da gepredigt wurde, ich habe das sowieso nicht verstanden, das war mir nicht so wichtig. Aber dieses Mädchen da oder diese junge Frau, die strahlte solch einen Frieden aus, eine Freude aus. Und ich wollte wissen, was steckt dahinter und wie kann ich das bekommen? Ja, und dann war es nicht schwer, ihr dann zur rechten Zeit dann auch das Evangelium zu sagen. Und heute ist sie bekehrt, gehört zu unserer Gemeinde und in 3-4 Wochen soll ich die Traupredigt halten. Aber ich fand das sehr, sehr schön, wie wichtig das ist, wenn wir würdig des Evangeliums wandeln, dass dieser Friede, das Evangelium des Friedens wirklich in uns oder an uns gesehen werden kann. Und um das noch einmal deutlich zu machen, habe ich dann noch eine Illustration mitgebracht. Also vergesst bitte nicht die Stöckelschuhe, nicht gestelzt, auch nicht hier diese Puschen, nicht schlampig oder traditionell und auch nicht diese Latschen, cool. Diese Flasche Hohe C, finde ich, ist sehr, sehr schön, das Evangelium zu illustrieren. Was fällt euch als erstes in Augen, wenn ihr diese Flasche seht? Oder was kommt hoch? Was? Die ist voll? Gut. Gut beobachtet. Noch was? Ja, Orangen. Kann man die erkennen? Ja, klar. Und ganz groß. Hohe C. Finde ich unheimlich schön. Ein guter Auftritt, finde ich, diese Flasche. Es zeigt gleich auf den Inhalt, es geht um hohes C. Brauche ich nicht erklären, wer Christus ist und wie hoch er ist und wie hoch er erhoben werden soll durch uns. Dann steht da weiter drauf, dass der Inhalt ist, Saft von 4 Pfund Vitamin C reichen Orangen. Also unser hohes C ist Christus, das wissen wir alle. Und die Frage ist nur, wird er in unserem Leben erkannt? Das Erste, was einem auffällt, Orangen und hohes C. Als andere kommt kleine Schrift darunter. Reich an natürlichem Vitamin C. Sprechen wir auch noch drüber. Wird Christus so an uns erkannt? Er muss wachsen, wir müssen abnehmen. Ich zitiere Johannes den Täufer. Wenn man diese Flasche sieht, dann irgendwie, dann kriegt man schon Durst, oder nicht? Man möchte einen Schluck trinken oder die öffnen und was zu sich nehmen. Es weckt wirklich Durst und Verlangen, den Inhalt besser kennenzulernen, zu schmecken. Das sollte in unserem Leben deutlich werden. Ich zitiere bekannte Verse von Friedrich Nietzsche aus seinen Schriften, wo er über die Christen spottet. Und er ist ja der Großvater, der geistige Großvater von Adolf Hitler. Eure Gesichter sind immer eurem Glauben schädlicher gewesen als unsere Gründe, der Atheisten. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität dieses Buches nicht so halsstarrig zu fordern. Eure Werke, eure Handlungen sollten die Bibel fortwährend überflüssig machen. Eine neue Bibel sollte durch euch fortwährend entstehen. So aber hat alle eure Apologie des Christentums ihre Wurzel in eurem Unchristentum. Mit eurer Verteidigung schreibt ihr eure eigene Anklageschrift. Das müssen wir uns sagen lassen von diesem Philosophen, von diesem gottlosen Mann. Wenn jene frohe Botschaft eurer Bibel euch ins Gesicht geschrieben wäre, ihr brauchtet den Glauben an die Autorität des Buches gar nicht mehr so fordern. Mit anderen Worten, Leutchen, lebt so, wandelt so, dass man Durst bekommt nach dem Inhalt dieser Flasche und nach dem Inhalt dieses Buches, das an uns gesehen werden sollte. Diese Botschaft sollte in unser Gesicht geschrieben werden. Nun bin ich da kein guter Repräsentant. Man sagt mir nach, dass ich auch oft knurrig und mürrisch rumlaufe. Aber es gibt andere unter uns. Und ich denke, der Christoph hat uns das auch vorgemacht, wie freundlich man sein kann und wie man auch wirklich Durst wecken kann nach dem Inhalt seines Lebens. Also, was ich hier predige, predige ich erst einmal mir selbst. Aber es geht ja gar nicht so um uns. Es geht nicht um Selbstdarstellung oder um Selbstverwirklichung. Und das wird auch hier deutlich, und da steht relativ groß auch drauf, ohne Pfand. Was heißt das? Das ist eine Einwegflasche. Brauche ich auch nicht viel zu sagen. Da kann man eine Menge drüber predigen oder eine ganze Predigt halten. Wir sind nur Flaschen, das wird uns oft genug nachgesagt. Wir sind nur Gefäße, wir haben keinen Eigenwert. Nach Gebrauch kommt diese Flasche in die Tonne. Grüner Punkt, wohin wir kommen, brauche ich auch nicht erklären, wenn wir sterben. Wir sind auch nur Einwegflaschen. Wir haben nur ein Leben. Ich hoffe, es gehört dem Herrn. Und wir leben das Evangelium. Und unser Adel oder unsere Bestimmung mit unserer Wiedergeburt ist, wir dürfen das hohe C, wir dürfen Christus weitergeben, ihn vermitteln. Das sollte unser Leben ausmachen. Und ich denke, das ist unwahrscheinlich befreiend, wenn wir das gelernt haben. Ohne Pfand, wir sind nicht viel wert, aber der Inhalt, der ist was wert. Ich habe mit meiner Frau oft Streitgespräche, gerade auch über geistliche Themen. Wir teilen nicht in allen Punkten über unsere Überzeugungen. Und natürlich, ich als Ehemann bestehe dann natürlich auf meine Meinung. Und da muss ich mir oft sagen lassen von meiner Frau, das höre ich so alle paar Wochen mal, du tust immer so, ich habe mir das ja aufgeschrieben, als seist du der Mittelpunkt der Welt. Also, in deinen Argumentationen, du hast immer recht und so weiter und du gibst nicht nach und so weiter und nimm dich bitte nicht so wichtig. Naja, das ist peinlich, wenn man sich das von seiner Ehefrau sagen lassen muss, die kennt einen ja am besten. Und das zeigt auch, was wir für Flaschen sind. Wir sind wirklich nicht viel wert. Und es tut mir auch sehr leid. Aber was soll ich ja nichts machen? Soll ich mich verkriechen? Soll ich jetzt in Depressionen fallen? Natürlich kann ich da um Vergebung bitten. Aber ich glaube, als Christen haben wir auch die Freiheit, uns nicht so furchtbar wichtig zu nehmen. Sondern wir können auch mal über uns lachen oder auch über uns spotten. Das ist auch befreiend, wenn wir wissen, ohne Pfand, Einwegflasche. Also es geht wirklich um den, den wir repräsentieren, natürlich auch durch unser Verhalten. Das ist wirklich eine befreiende Tatsache. Reich an natürlichem Vitamin C. Da könnte man auch eine lange Predigt drüber halten. Es geht um natürliches Vitamin C. Heinrich Kemner, der bekannte Pastor und Evangelist, der hat diesen schönen Satz geprägt. Wir brauchen keine unnatürliche Heiligkeit, sondern eine heilige Natürlichkeit. Also diesen Satz, den habe ich mir gut gemerkt. Ich halte ihn für wichtig. Wir brauchen keine unnatürliche Heiligkeit auf Stelzen, sondern eine heilige Natürlichkeit. Mit anderen Worten, natürliches Vitamin C. Sei echt, sei authentisch, nicht gestelzt, auch nicht schlampig, nicht lässig, cool, sondern eine heilige Natürlichkeit. Als ich vor Jahren in Weißrussland war, lernte ich einen Bruder kennen, der Leiter einer großen Gemeinde ist, was ich damals nicht wusste, dass er Mathematikprofessor ist oder war. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch ist. Und dann hörte ich seine Bekehrungsgeschichte und die war recht interessant. Zur Zeit des Kommunismus hatte er einen hohen Posten an der Uni und hatte natürlich sein Arbeitszimmer und eine Menge Kollegen als Atheisten und hatte eine Putzfrau, die dann bei ihm sauber machte, aufräumte und gleichen mehr. Und das war eine Christin. Und die machte ihre Arbeit gut, und zwar so gut, dass er das wirklich schätzte und achtete und dann schon mal mit ihr ein Gespräch anfing und dann so vorsichtig mal fragte, ob sie wirklich glaubte, dass dieses Buch von Wert ist oder von Gott geschrieben ist. Und das hat sie dann bejaht. Und Also dann fragt er, glauben Sie denn tatsächlich auch, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde? Das hat sie dann auch bejaht. Und da war er so erstaunt drüber, dass er seinen Kollegen erzählte, alle diese Mathematik- oder Physikprofessoren, und dann haben sie sich ausgemacht, wir werden mal ein Treffen machen, wir werden die Frau mal zum Kaffee trinken einladen, machen uns Spaß raus, wir 6 Professoren und diese Putzfrau, was sie uns zu erzählen hat. Naja, die Putzfrau war bereit zu kommen, die hatte null Ahnung von Mathematik, die hatte null Ahnung von Physik, aber die hat ganz schlicht und einfach erzählt, wie der Jesus in ihr Leben getreten ist, verstanden hat, was am Kreuz geschehen ist, und wie der Herr ihr Leben glücklich gemacht hat und dass sie frei ist von ihren Sünden und dass sie weiß, dass sie in den Himmel kommt. Was haben diese Männer gemacht? Die haben alle dumm geguckt, nichts mehr gesagt, und dieser Mathematikprofessor, der alle eingeladen hat, der hat sich bekehrt, ich weiß nicht, ob die anderen sich auch bekehrt haben, ist jetzt Leiter einer großen Baptistengemeinde in Minsk. Ist das nicht schön? Natürliches Vitamin C. Die Dame, die hat nicht versucht, mit irgendwelchen kreationistischen Entdeckungen und Beweisen, Klaus Günschler sitzt ja hier auch irgendwo und wird vielleicht noch nachher auf die Kreatio hinweisen. Da war die gar nicht, das wär Glatteis gewesen für sie, die hätte sich da gar nicht bewegen können. Sie hat einfach natürlich bezeugt, was sie erlebt hat, und das hat ausgereicht, dass Gott das segnen konnte bei solchen Leuten. Also nicht gestelzt, sondern echt sein, natürlich sein, natürliches Vitamin C, so wie du greift bist in deinem Leben, brauchst dich gar nicht verstellen, sondern bekenne den Herrn so, wie du ihn kennengelernt hast und wie du mit ihm lebst. Dann steht da auch drauf, ohne Zusatz von Zucker. Kann man auch eine Predigt drüber halten. Hohes C, wer das kennt, was ist die Eigenart von Hohes C im Vergleich zu anderen Orange-Marken? Bitte? Ja, komm, leg mal los. Echt? Da haben wir schon drüber gesprochen, ja. Ich meine auch 100%igen Orangensaft. Hohes C ist ein bisschen herber, oder? Ist nicht so süß wie andere Marken. Wenigstens habe ich das so in Erinnerung. Etwas herb. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch ohne Zusatz von Zucker sind oder Süßstoffen. Es geht auch bei der Evangelisation, beim Zeugnisgeben, nicht um eine aufgesetzte Nettigkeit. Und wir müssen das Evangelium auch nicht irgendwie punchen oder mit künstlichen Zutaten versüßen, sondern es sollte ohne Zusätze von Zucker sein. Jawohl, es geht beim Evangelium um die Liebe Gottes. Das ist süß, das ist angenehm zu hören. Aber es geht auch um die Heiligkeit Gottes, um die Gerechtigkeit Gottes. Es geht um Himmel und Hölle. Und das ist sehr herb. Und das möchte man heute oft nicht so gerne hören. Und ich wünschte, dass das in unserem Leben auch deutlich wird und dass wir das lernen, auch in diesen Tagen, dass wir also ganz natürlich sind, eine ganz natürliche Heiligkeit im Leben zeigen, aber auch, dass wir ohne Zusatz von Zucker sind. Zur Illustration eine alte Geschichte, auch aus einem Buch, das es nicht mehr gibt. Aber vielleicht habt ihr von diesem Mann gehört, von Samuel Hebig. Das war ein ganz origineller Kopf, könnte man eine Menge von erzählen. Wenn ihr auch irgendwo antiquarisch eine Biografie von ihm auftreiben könnt, das lohnt sich wirklich zu lesen. Der ist nach Indien gegangen, war, glaube ich, von der Basler Missionsgesellschaft ausgesandt worden. Der hatte auf dem Bibelseminar nichts kapiert. Der sollte Griechisch lernen und Hebräisch, kriegt das in seinen Kopf nicht rein und stand dann irgendwann auf der Rheinbrücke und hat dann die beiden Grammatiken und Wörterbücher in den Rhein geschmissen und hat gesagt, auf das ihr nicht sagt, ihr habt mich reich gemacht. Ein Zitat von Abraham. Und dann wussten jetzt die Professoren nicht mehr, was sie mit dem Kerl machen sollten. Also sie merkten, er brannte für den Herrn und dann haben sie ihn dann gehen lassen nach Indien. Und er hat dann zunächst gar nicht die Inder erreicht und missioniert, sondern die Engländer, die dort die Kolonialherren waren. Und er sprach sich dann unter den Offizieren, die ein ganz feudales Leben lebten in Casinos und so weiter. Da sprach sich schnell rum, denn dieser Samuel Hebig, ein ganz origineller Kopf, der hatte nun diese Offiziere im Visier. Interessanterweise trat er immer auf mit einem langen Mantel, einem knallgrünen Schirm und hatte auch immer einen komischen Hut auf. Also das in den Tropen ist schon ein seltsames Bild und so eine Begegnung mit ihm muss wirklich eindrucksvoll gewesen sein. Naja, und unter diesen Offizieren war auch einer, ein großer Spötter. Die Geschichte ist wirklich lustig zu lesen. Dem haben dann die anderen Kollegen im Casino gesagt, also eines Tages, dann wird der, hebe ich auch zu dir kommen, dann wird der Marsch blasen. Der Offizier sagte, ja, vom Wegen Marsch blasen, den schmeiße ich auch kantig raus. Der wird sich wundern, wenn er kommt. Nun, die Tage vergingen. Mittags, Siesta, man ruht, der Offizier auch auf seiner Liege, auf seiner Couch, surrte nur so einen Ventilator. Und auf einmal, ja, war auch eine Zigarette am Zahn gehabt, hört er so ganz langsame Schritte, tap, tap, tap. Denkt dann, was ist denn los? Hier mein Diener, der Wächter, ist auch am Schnarchen, der ist es nicht. Und naja, dann kommt da eine Person immer näher, merkt das, er hört genau hin. Und dann steht dann tatsächlich dieser Hebig vor ihm. Und dieser Offizier schmeißt seine Zigarette schnell aus dem Fenster, ist ganz verlegen, steht auf und dieser Mann begrüßt ihn sehr herzlich. Und dieser fremde Gast, diese unheimliche Figur, sagt dann dem Offizier, dem Hausherrn, setz dich bitte. Dann stand er dann auf von seinem Sofa und setzt sich dann an den Tisch, setzt sich dann auch. Und dann sagt er plötzlich zu ihm, nehmen Sie das Buch. Was soll er für ein Buch nehmen? Er war ganz verlegen und guckt sich um, hat ein Regal mit Büchern über Kriegskunst und ein paar Gedichtbände und sonst was. Aber das kannst du ja wohl nicht sein. Natürlich hatte er so eine Militärbibel da auch. Und dann wusste er ja, der meint wahrscheinlich dieses Buch. Und dann nimmt er die Bibel, ganz verlegen, nimmt die in die Hand. Und dann sagt er, hebe ich zu ihm, schlagen Sie die Bibel auf. Lesen Sie 1. Mose 1, Vers 1 und 2. Der nimmt die Bibel in der Hand, schlägt die ersten Seiten auf. Und dann muss er vorlesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Halt, das war genug. Das reicht. Lasst uns jetzt auf die Knie gehen und beten. Der Mann geht auf die Knie. Der Offizier weiß auch nichts anderes zu machen. Geht auch mit auf die Knie. Und dann betet dieser Evangelist ganz offen und frei für den armen Kerl, bei dem es wüst und leer ist in seinem Leben. Finsternis über der Tiefe und so weiter. Verabschiedet sich freundlich und geht. Also das hat keine 10 Minuten gedauert, da war der wieder weg. Und dieser Offizier, der war also dermaßen betroffen von diesem Überfall, dem schmeckte die Zigarette nicht mehr. Und nächsten Tag um die gleiche Zeit lag da wieder, Ventilator surrt, kein Ton zu hören, auf einmal tap, 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 tap. Und jetzt wusste er schon, was kam. Er blickte schon zum Regal hoch und nehmen Sie das Buch, lesen Sie, schlagen Sie auf 1. Mose 1, Vers 1 und 2 und er muss dann die Verse wiederholen. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Genug, jetzt wollen wir beten, wieder auf die Knie und dann betet er um das Seelenheil, dass so endlich auch der Geist Gottes an ihm wirkt und so weiter und so weiter und geht. Und dieser Mann, der ist durch das Wort Gottes, durch das Lesen des Wortes Gottes und durch die Gebete dermaßen in Sündennot gekommen, der erkannte sein ganzes dreckiges, schmutziges, verlogenes Leben, sah plötzlich im Licht Gottes und hatte nur noch einen Wunsch, wie werde ich frei davon. Als er dann am dritten Tag wiederkam, der Hebig, jetzt zitiere ich, was der Offizier selbst dann zum Zeugnis geschrieben hat, der Schritt wurde draußen wieder gehört, dem Hof sich nähernd. Ich wartete mit unterdrückter Spannung. Meine Bibel war offen. Ich saß bereit mit meinem Buch für den Lehrer. Wie voll war mein Herz. Ich stand auf und ergriff seine Hand. Herr Hebig, was muss ich tun? Ich sehe alles. Er schaute mich an mit all dem Mitleid der geistlichen Liebe. Mein Sohn. Wunderbar zog es mich zu seinem Herzen hin, wie es dem verlorenen Sohn im Vergeben zum Vater drängte. Gott sprach, es werde Licht. Glaub an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Er wies mich zum Kreuz auf Golgatha, wo Jesus mein Elend auf sich nahm und es zu seinem eigenen machte. Dann zeigte er mir meinen auferstandenen Herrn auf dem Thron, der Gottes Gerechtigkeit mir nur geben konnte. Wir knieten zusammen nieder und an diesem Tag betete ich zum ersten Mal frei aus dem Herzen, ohne Buch und dankte dem Herrn für das ewige Leben durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist ein uraltes Beispiel, aber ein schönes Beispiel für Natürlichkeit, für Echtheit und auch, dass wir es nicht nötig haben, irgendwie das Evangelium zu verzuckern oder künstliche Dinge zuzufügen, um es irgendwie schmackhaft oder angenehm zu machen. Das Wort Gottes hat Kraft. Gott hat es verheißen. Ja, was haben wir noch hier? Bitte vor dem Öffnen schütteln. Das wäre auch wichtig, darüber zu predigen. Das lieben wir ja nicht. Wir möchten lieber das Leben in aller Ruhe genießen, beschaulich, Pantoffeln pushen. Wir haben doch viele gesetzte Christen, die kein Segen sein können. Und wir brauchen es wirklich, dass wir manchmal geschüttelt werden. Und ich denke, diese Konferenz soll ja auch dazu dienen, dass wir ein wenig geschüttelt werden, wach werden, damit der wertvolle Botensatz, der in uns ist, Gott sei Dank, Christus in uns, nach oben kommt und alles durchdringt. In meinem Arbeitszimmer habe ich einen Ausspruch von Augustinus an der Wand hängen. Den zitiere ich hier einmal, und das ist ein Bild aus der Weinkälterei. Wer zu dem Dienst Gottes hinzutritt, der wisse, dass er zur Kälte Gottes gekommen ist. Er wird zerdrückt, zerstampft und zertreten werden, aber nicht um darin zugrunde zu gehen, sondern um hinüberzufließen in die ewigen Weinkammern des lebendigen Gottes. Das ist ein schöner Satz. Daran muss ich denken, als ich nachdachte über diese Aufforderung, bitte vor dem Öffnen schütteln. Wir müssen geschüttelt werden. Wer zum Dienst Gottes hinzutritt, wer ihm folgen und dienen möchte, der muss wissen, dass er in die Kälte Gottes kommt. Und dann werden wir zerdrückt, zerstampft, zertreten. Gott lässt das zu, er macht das. Aber nicht, dass wir darin oder darunter zugrunde gehen, sondern dass wir von Schlacken befreit werden, dass wir hinüberfließen in die ewigen Weinkammern des lebendigen Gottes. Und deshalb kann ich auch nur bitten, dass jeder von uns, dass du und ich, wir uns in die Nachfolge des Herrn Jesus begeben, dass wir uns schütteln lassen, aufwecken lassen, egal was kommt von Wind und Wellen, Provokationen, Spott und Gelächter, damit was hochkommt in unserem Leben, natürlich Christus, das hohe C. Gott schenke, dass diese Konferenz das auch bewirkt und auch unsere Begegnungen, unsere Gespräche beim Essen, beim Spazierengehen, beim Spazierengehen, dass wir uns gegenseitig in dieser Weise auch ermutigen. Ja, und dann muss die Flasche irgendwann geöffnet werden. Das verletzt, das verändert, das tut weh. Manche fürchten sich davor. Schütteln ist schon schlimm genug, aber dann muss es tatsächlich auch mal knallen. Und wir müssen dann geöffnet werden. Aber das ist auch nötig, um ein Segen zu sein. Dazu auch noch eine Geschichte, eine Illustration. Die könnt ihr nachlesen in zwei Büchern. Persönliche Evangelisation, das stelle ich euch gleich auch vor. Und auch in dem Buch über die Titanic. Denn auf dieser Titanic war ein Mann, der hochinteressant ist, aber weitgehend unbekannt ist. Es war ein Schotte. Er hatte sich mit 14 Jahren bekehrt. John Harper sein Name. Mit 17 Jahren war er Straßenprediger. Mit 24 Jahren, ich mache es ganz kurz, leitete er eine Gemeinde, 13 Jahre lang, die dann von wenigen Mitgliedern auf 500 Mitgliedern wuchs. Er hat dann geheiratet, aber kurz nach seiner Heirat, wenige Jahre später, starb seine Frau. Sie hatten ein kleines Kind, Nina, ein Mädchen, Nana, Entschuldigung. Und dieser John Harper war sehr begabt, sodass er auch eingeladen wurde, in der Moody Church in Chicago zu predigen. Und seine Predigten haben dort so gewirkt, dass die Geschwister dort und die Leitung der Kirche überlegt haben, ob sie ihn nicht als nächsten Pastor anstellen sollten, als Evangelisten. Und tatsächlich haben sie diese Einladung ausgesprochen und er war dann unterwegs auf dem Schiff Titanic, seine kleine Tochter, 6 Jahre alt, Nana, war mit dabei. Und dort auf der Titanic hat er natürlich auch versucht, das Evangelium weiterzusagen. Es wird von ihm berichtet, er hatte dann immer ein neues Testament in der Tasche und natürlich war das ein gefundenes Fressen für Taschendiebe. Die sahen eine dicke Tasche hinten und dachten, er hätte da ein Portemonnaie drin. Und dann wurde er angerempelt von einem und er zog dann blitzschnell die vermeintliche Geldtasche aus seiner Hose, aber hatte dann ein neues Testament in den Händen. Ist natürlich abgehauen damit, aber war dann irgendwie, als er merkte, das war das neue Testament von einem Prediger, dermaßen beschämt, dass er sich auf die Suche machte nach diesem Mann, um ihm das wiederzugeben. Naja, und dann kam es natürlich zu einem evangelistischen Gespräch, wo er sich dieser Taschendieb allerdings nicht bekehrt hat. Aber dann rückte dann der Tag heran, im Jahr 1912, ich kenne alle die Geschichte oder habe den Film gesehen, was da am Furchtbaren passierte in dieser Nacht. Aber der John Harp hatte eigentlich keine Angst vor dem Tod. Er hat schon dem Tod oft ins Gesicht gesehen. Mit 2,5 Jahren war er schon in einen Brunnen gefallen und wurde in letzter Minute von seiner Mutter da rausgeholt. Mit 26 Jahren kam er in eine Strömung. Er konnte nicht schwimmen, auch lebensgefährlich. Als er 32 Jahre alt war, war er mit Schiff unterwegs im Mittelmeer und es kriegte ein Leck und auch alle standen dort in Todesgefahr. Er fürchtete den Tod nicht mehr. Und als er nun merkte, Eisberge, die Warnungen oder die Vorbereitungen in die Schiffe, in die Boote zu steigen und so weiter, hatte er schon eine Ahnung, was passieren würde. Er sorgte dafür, dass seine 6-jährige Tochter ins Boot kam, Frauen und Kinder zuerst. Er hat das Mädchen beruhigt, ein anderes Schiff weiß schon Bescheid, ist auf dem Weg zu uns, wir werden dann wohl auch gerettet werden, aber er war nüchtern genug, um zu sehen, dass das sehr unwahrscheinlich war. Er hat dann seine Schwimmweste auch einem anderen geschenkt, der keine mehr hatte, war ja ein totaler Chaos dort auf dem Schiff. Ja, und dann kam dann die Minute, wo das Schiff unterging und wo auch die Letzten dann ins Wasser sprangen oder dann im Wasser sich befanden. Er konnte sich dann an einem Wrackteil festhalten. Und dann lese ich vor, was dann später geschah, was einer Monat lang später berichtete. Dieser John Harper ist dann in den Wellen umgekommen. Seine Tochter ist erst im Jahr 1986 gestorben. Sie hat viel von ihrem Vater erzählt. Einige Monate später, nach diesem furchtbaren Unglück, stand ein junger Schotte in einer Gebetsversammlung in Hamilton, Ontario, mit Tränen in den Augen auf und erzählte seine außergewöhnliche Bekehrungsgeschichte. Er sagte, dass er sich zu jener Nacht auf der Titanic befand, als sie mit dem Eisberg zusammenstieß. Er hatte sich an ein Trümmerstück geklammert, das im eiskalten Wasser schwamm. Er sagte, plötzlich trieb eine Welle einen anderen Passagier in meine Nähe. Es war John Harper. Er hielt sich auch an einem Wrackteil fest und er rief laut, bist du gerettet, Mann? Das meine ich jetzt mit öffnen. Sind wir gewohnt, auch in solchen Situationen noch zu evangelisieren? Bist du gerettet, Mann? Ich antwortete, nein, das bin ich nicht. Muss man sich mal vorstellen. Dort in einem eiskalten Wasser. Harper, glaube an den Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Die Wellen trugen ihn fort. Aber eine kleine Weile später wurde er wieder neben mich getrieben und rief, bist du jetzt gerettet, Mann? Ich antwortete, nein. Glaube an den Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und dann verlor er den Halt am Holz, ging unter. Und seine letzten Worte waren, ich gehe unter, nein, ich gehe nach oben. Und dort, allein in der Nacht, mit 2 Meilen Wasser unter mir, glaubte ich an Christus, an meinen Erlöser. Ich bin John Harpers letzter Bekehrter. Dieser Mann wurde dann gerettet, aufgefischt von einem der Boote, wo das nicht so ganz so voll besetzt war und hat dann dieses Zeugnis weitergegeben. Das hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, wie Gott Menschen gebrauchen kann, auch in solchen letzten Lebensminuten, den Tod vor Augen, wo man nur einen Wunsch hat, den Menschen Christus vorzustellen, damit sie nicht ewig verloren gehen. Und deswegen lass dich schütteln, lass dich öffnen, lass dich von Gott zubereiten, um wirklich Christus ähnlich zu leben und ihn zu verkündigen. Nach dem Öffnen kühl aufbewahren. Auch das ist wichtig. Eine Gemeinde soll keine Sauna sein, aber auch kein Treibhaus sein. Da mehren sich die Bakterien und Viren, das wissen wir. Wenn man diese Flasche geöffnet stehen lässt, wird man nicht viel Freude an dem Inhalt haben. sondern wir alle haben es nötig, wirklich gut aufgehoben und aufbewahrt zu werden in einer guten Umgebung, in einer guten Gemeinde. Keine schwärmerische, unnüchterne Atmosphäre, das würde nur das geistliche Leben verderben, was Gott uns geschenkt hat. Da wird es gären oder auch anschimmeln. Wir werden ungenießbar. Schenke Gott, dass wir alle wirklich kühl aufbewahrt bleiben. Aber wir sollen auch nicht in einen Eiskeller geraten, wo alles erstarrt und erfriert, wo das Leben unfruchtbar, steril wird. Spurgeon sagte einmal, wir brauchen eine Frömmigkeit, die nicht auf dem Vesuv, sondern auf Golgatha zu Hause ist. Das finde ich auch sehr schön. Spurgeon, der hat ja immer schöne, kernige Sätze, die man sich merken kann. Unter uns sind ja auch einige Schwestern haben wir kennengelernt in diesen Tagen, die auch in solchen Gemeinden lange Jahre gelebt hat und Gott sei Dank daraus geführt worden ist, eine Frömmigkeit, die auf dem Vesuv zu Hause war. Aber ich wiederhole den Satz von Spurgeon, wir brauchen eine Frömmigkeit, die nicht auf dem Vesuv, sondern auf Golgatha zu Hause ist. Nüchternheit ist ein ganz wichtiges Thema in der Bibel und das ist auch wichtig für den Soldaten Jesu Christi, dass wir in dieser Nüchternheit und in einer nüchternen Gemeinde aufwachsen. Künstliche Wärme, künstliche Hitze wie auch künstliche Kälte sind immer eine Gefahr für natürliches, gesundes und fruchtbares Wachstum im Glauben. Ja, damit wäre ich schon am Ende. Ich habe einigermaßen die Zeit eingehalten. Vergesst bitte nicht diese Flasche, hohes C. Einwegflasche, du hast nur ein Leben. Vergeude es nicht, verträume es nicht. Lebe und predige das hohe C, unseren Herrn Jesus Christus. So möchte ich gerne mit Gottes Wort auch schließen. Auch bekannte Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 14. Ab Vers 7, Römer 14, Vers 7, denn keiner von uns lebt sich selbst, denkt an die Flasche, keiner stirbt sich selbst, sei es, dass wir leben dem Herrn, sei es, dass wir sterben dem Herrn, John Hooper, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um zu herrschen, sowohl über Tote als auch über Lebende. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind dem Herrn, wir sind des Herrn, wir gehören dem Herrn, wir leben ihn, wir möchten ihn ehren und verherrlichen. Schenke der Herr, dass wir alle uns gegenseitig dazu ermutigen. Amen.